Nordwestradio. 2:01.
Vom Bauernhof in ein Bauunternehmen, von Vitakraft zu Hapag-Lloyd, von der Personalleitung bei Melitta zur selbstständigen Trainerin und Coach für Unternehmen. Das sind im Schnelldurchgang die Lebensstationen von Birgit Köhler, die mir hier im Studio gegenüber sitzt. Moin, Frau Köhler.
Hallo.
Können Sie uns in einem Satz zusammenfassen, worin Ihre Hauptaufgabe als Trainerin und Coach besteht?
Ja, das kann ich. Und zwar mein großes Ziel ist oder mein großer Wunsch ist tatsächlich, andere Firmen von den Themen zu begeistern, die ich bei Melitta umgesetzt habe, wo ich dann über 25 Jahre war. Das heißt Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Attraktivität der Firmen darzustellen. Das ist mein großer Wunsch.
Wie das geht und mehr über das spannende Leben von Birgit Köhler können Sie in dieser Stunde hier in 2:01 im Nordwestradio erfahren. Mein Name ist Jutta Günther. Birgit Köhler ist heute zu Gast bei 2:01. Sie ist Trainerin, Beraterin und Coach für Unternehmen. Das klingt ziemlich lang und ein bisschen umständlich. Könnten Sie sich nicht einfach kurz und prägnant Unternehmensberaterin nennen?
Nein, denn eine typische Unternehmensberaterin bin ich nicht, denn mir geht es hauptsächlich um die Menschen. Also die Menschen, die mich wirklich mein Leben lang in meiner beruflichen Laufbahn geprägt haben. Das heißt, die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern, auch von Führungskräften, Teambuilding. Also da hängt viel, viel mehr dran. Aber die typische Unternehmensberatung, das ist was anderes. Das bin ich nicht.
Was ist denn die typische Unternehmensberatung, nur um wirklich, das kurz abzugrenzen?
Ja, wirklich, wo Unternehmen beraten werden, ich sag mal, strategische Ausrichtungen zum Beispiel, sich ganz neu aufzustellen. Und das sind nicht wirklich meine Themen, sondern wirklich, es geht mir ganz speziell um die Mitarbeiter.
Können Sie ein Beispiel nennen, wo ein Unternehmen an Sie herantritt und sagt, Frau Köhler, wir brauchen Sie?
Ja, und zwar, das ist ganz klar die Führungskräfteentwicklung. Denn es ist wirklich so, dass viele gute Fachkräfte im Laufe der Jahre, weil sie lange dabei waren, zur Führungskraft geworden sind. Aber letztendlich die Führungserfahrung, die dafür brauchen, denn Führung ist mal kein Nebenjob, das haben die nie wirklich gelernt. Und das sind auch die Themen, wo ich wirklich gerne unterstütze, gerade so auf dieser Ebene. Das sind so Schichtleiter, Meisterebenen, also diese Führungskräfte wirklich entsprechend zu entwickeln. Das ist zum Beispiel ein Punkt, aber auch Mitarbeiterbindung. Das heißt, wie halte ich die Mitarbeiter im Unternehmen, dass sie sich wirklich wohlfühlen und auch als Unternehmen attraktiv zu sein, damit ich die besten Bewerber kriege. Also das sind so Themen, mit denen ich mich momentan konfrontiert fühle und die ich sehr, sehr gerne bearbeite.
Um nochmal auf Ihren ersten Punkt zu kommen.
Ja?
Da steigt einer, der als Fachkraft gut ist, in eine Führungsposition auf. Was muss der denn neu lernen, um ein guter Chef sein zu können?
Ja, das ist das wirklich das große Thema Führung. Und da geht es ganz klar um Haltung. Also Führung heißt nicht einfach nur anzusagen, geh links rum, geh rechts rum, sondern da hängt viel, viel mehr daran. Also die gesamte Entwicklung der Mitarbeiter, wirklich als Coach im Unternehmen zu sein, als Führungskraft. Ich muss Vorbild sein. Ich muss aber auch wertschätzend sein. Also das ist so viel, was eine gute Führungskraft alles beachten muss. Und die Welt dreht sich weiter. Das heißt, es kommen immer neue Themen dazu, die Führungskräfte mit bearbeiten müssen, auch gerade wenn wir jetzt die neuen Generationen sehen, die ticken einfach anders, die jungen Menschen. Und da müssen sich Führungskräfte auch wieder neu drauf einstellen.
Was heißt das, die ticken anders?
Die ticken anders, also man spricht so von der Generation Y, die hinterfragen ganz, ganz viel. Und der Arbeitsmarkt, der ändert sich auch und Führungskräfte müssen dahingehend auch umdenken. Das heißt, dass die mit den jungen Menschen anders umgehen. Die haben ihre Smartphones, die kommunizieren ganz anders. Und von daher, auch da müssen sich Führungskräfte drauf einstellen.
Also so ein 55-jähriger Facharbeiter, der so gelernt hat selber, der Chef sagt an und die Angestellten führen aus, der muss jetzt auf einmal Smartphone lernen.
Nee, der soll überhaupt kein Smartphone lernen. Kann er natürlich gerne, muss er aber nicht. Also darum geht es mir überhaupt nicht bei der Führung. Nur er muss seine Mitarbeiter, die muss erkennen. Er muss zuhören, was die wollen. Und da muss er sich drauf einstellen. Und es ist eben nicht nur klare Ansage, so von wegen, du machst jetzt das und das. Nein, nein, also es geht wirklich über ganz andere Ebene, ganz andere Kompetenzen, die letztendlich eine Führungskraft mitbringen muss. Das muss man lernen.
Aber wenn Sie sagen, der muss hören, was die jungen Mitarbeiter wollen, muss er das denn dann auch erfüllen?
Zuhören soll er zumindest. Und er muss viel mit den Mitarbeitern, egal ob jung oder alt. Also es geht jetzt nicht nur um die Jungen. Er muss viel mit denen kommunizieren, damit er auch wirklich weiß, was in seiner Abteilung, in seinem Team läuft. Das ist extrem wichtig. Aber er soll natürlich auch Verantwortung übertragen. Denn es gibt viele Menschen, die wollen viel, viel mehr. Einige auch gar nicht, Die sind zufrieden mit dem, was sie machen. Aber es gibt halt auch viele Mitarbeiter, die wollen einfach mehr Verantwortung übernehmen. Und dafür brauchen die natürlich auch Vertrauen. Das heißt, der Vorgesetzte muss Vertrauen in seine Mitarbeiter setzen.
Hat sich denn die Arbeitswelt und damit auch das Führen und die Anforderungen an eine Führungskraft grundlegend verändert, sagen wir in den letzten 10 Jahren?
Ja, für mich hat sich die Führungswelt schon verändert. Es ist ganz klar der kooperative Führungsstil. Klar gibt es immer noch klare Ansagen, aber es sollte an sich viel, viel menschlicher ablaufen, denn wir reden ja auch über Mitarbeiterbindung. Das Thema werden wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen intensivieren, denn wir wollen ja auch die Mitarbeiter halten, die sollen sich wohlfühlen, denn wenn die Mitarbeiter motiviert sind, dann bringen sie Höchstleistung. Und das hat sich wirklich geändert, weil es viel, viel mehr um weichere Themen auch geht bei der Führung.
Bleiben wir ruhig mal bei der Mitarbeiterbindung.
Ja.
Ist es mittlerweile so, dass die Menschen sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen?
In einigen Bereichen kommen wir da schon hin, aber das wird sich dahingehend ganz extrem entwickeln. Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Also da werden einige Unternehmen wirklich Schwierigkeiten haben, in der Zukunft wirklich gutes, qualifiziertes Personal zu bekommen. Und von daher ist es extrem wichtig, dass man seine guten Leute auch wirklich hält und auch weiterentwickelt. Also ich habe das bei Melitta in meiner Tätigkeit dort auch erlebt, dass es einige Bereiche tatsächlich schon gab, gerade im Hinblick auf technische Berufe. Da wurde es verdammt schwer, wirklich Mitarbeiter zu bekommen. In anderen Bereichen kommen unheimlich viele Bewerbungen noch. Aber auch da, denke ich mal, wird sich das im Laufe der Jahre dramatisch verändern.
Was sind die Bereiche, wo noch ganz viele Bewerbungen kommen?
Marketing. Marketing ist einfach toll, aber auch in der Personalabteilung, also wo ich hier herkomme, das wollen ganz, ganz viele, weil es eben auch um Menschen geht.
Das heißt aber im Umkehrschluss, da muss dann die Führungskraft sich nicht so schrecklich um die Mitarbeiterbindung kümmern, weil es wird schwieriger für die Mitarbeiter, die da sind, wegzugehen.
Eine Führungskraft sollte sich immer um seine Mitarbeiter kümmern, egal in welchem Bereich. Und das ist genau mein Punkt, wo ich die Vorgesetzten, die Führungskräfte, die Geschäftsführer, Personalleiter und gerne für sensibilisieren möchte, wie wichtig dieses Thema tatsächlich wird.
Die müssen ja auf Sie zukommen. Das heißt, Die müssen irgendein Gefühl dafür haben, dass Ihnen was fehlt.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk und wir haben bei Melitta haben wir unheimlich viel umgesetzt. Also sind vor einigen Jahren Bremens bester Arbeitgeber geworden, weil wir diese Themen im Hinblick auf Mitarbeiterbindung und eben auch Employer Branding, das ist jetzt ein hohes Wort, Arbeitgeberattraktivität. Wie attraktiv bin ich für Außenstehende, für Bewerber? Und da haben wir sehr viel gemacht und das spricht sich natürlich auch rum. Und auf meiner Internetseite und auch auf meinem Folder spreche ich natürlich auch davon aus der Praxis für die Praxis. Denn es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich auch das letztendlich in andere Firmen reinbringe, was ich selber auch gemeinsam mit den Mitarbeitern bei Melitta erarbeitet habe, woanders letztendlich einbringen kann. Also ich möchte andere Firmen für diese Themen sensibilisieren und begeistern. Denn es wird wichtig, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen, die noch nicht so gut aufgestellt sind. Die haben teilweise nicht mal eine Personalabteilung. Da werden diese Themen nebenbei gemacht, was auch nicht schlimm ist. Aber wenn diese ganzen Themen kommen, müssen die zumindest dafür sensibilisiert werden.
Was ist denn Ihre liebste Klientel?
Meine liebste Klientel ist, sind die mittleren Führungskräfte. Also wirklich Fachkräfte, die zu Führungskräften geworden sind. Die wollen auch einfach. Also die gucken einen mit großen Augen an und saugen alles auf, was man denen erzählt. Und wir machen es dann auch in Workshops entsprechend spielerisch. Die sollen auch Spaß daran haben. Also diese Ebene, gerade so Schichtleiter, Meister, die kennen das ja auch nicht, in einem Seminar zu sitzen. Mhm. Und von daher machen wir dann so kleine Rollenspielchen und es ist einfach locker. Und was ich bislang erlebt habe, ich bin ja noch nicht so lange dabei als Selbstständige, erst seit dem 1.4. diesen Jahres, aber es ist einfach toll, wenn man hinterher gesagt bekommt, super, es hat richtig Spaß gemacht und ich werde auch viel mitnehmen. Und da arbeiten wir natürlich ganz, ganz viel über die Haltung, was ich eben schon gesagt habe.
Kommen die denn von sich aus oder kommen die, weil sie geschickt werden?
Die kommen nicht von sich aus. Also das gibt es eigentlich so nicht, dass Schichtleitermeister, dass sie sagen, so ich muss jetzt ein Seminar haben. Das wird ganz, ganz oft von der Personalleitung, von der Produktionsleitung, wie auch immer, wird das initiiert. Und die sprechen mich dann an. Und dann werden wir gemeinsam mit denen ein Programm entwickeln, was am besten zum Unternehmen natürlich passt.
Sagt Birgit Köhler, die heute Gast bei 2 nach 1 ist. Vielen Dank. Zu Gast bei 2 nach 1 ist heute Birgit Köhler, Trainerin, Coach, nicht Unternehmensberaterin, wie sie uns eben erklärt hat. In dieser Runde wollen wir uns mit Ihrer Biografie befassen, Frau Köhler. Sie sind in einer Großfamilie auf dem Bauernhof in Hohenmoor aufgewachsen. 500 Einwohner zwischen Nienburg und Bremen. Wer gehörte denn alles zu Ihrer Großfamilie?
Ja, das war wirklich ganz, ganz toll. Also wir waren immer 8 Personen am Tisch. 8 Personen, das heißt meine Eltern, meine Großeltern, meine 3 Geschwister und ich. Das heißt, 8 Leute am Tisch, das war einfach immer toll, das war ein Riesentisch. Und dann kamen auch oftmals noch Nachbarn dazu, weil es einfach auf dem Dorf so üblich ist. Wer vorbeikam, der aß mit, der kam da mit an den Tisch. Also es waren immer Menschen da und es war einfach toll.
Man sieht sie strahlen.
Ja, ich erzähle so gerne von Hohenmoor. Hohenmoor kennen die wenigsten. Also es ist wirklich sehr, sehr klein. Es gehört zur Gemeinde Asendorf, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Bruchhausen-Vilsen ist vielleicht ein Begriff von der Museumseisenbahn. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Hohenmoor ist klein, aber vielleicht kann sich der ein oder andere an das Moorhexenbad in Hohenmoor erinnern. Das ist ein so ein kleines, ich nenne es mal Freibad. Und zwar mit dunklem Moorwasser. Und da sind wir als Kinder immer schwimmen gegangen mit den Kaulquappen. Das gehörte einfach dazu. Also zimperlich sein, das ging einfach nicht. Und dieses Wasser war halt dunkel. Und das war einfach toll, wenn wir als Kinder da mal drin waren. Und wir hatten auch irgendwie das Gefühl, wir waren immer extrem braun. Ob es jetzt vom Wasser kam oder von der Sonne, das war egal. Aber einfach was toll.
Und haben Sie sich als Hexe gefühlt?
Nicht wirklich. Nee, das hieß einfach nur Moorhexenbad. Und es war toll.
Bauernhof klingt auch nach viel Arbeit?
Ja, das war in der Tat so, dass wir Kinder das auch oftmals verflucht haben. Aber ich glaube, geschadet hat es nicht. Also wir mussten dann schon mal die Kartoffeln mit reinholen. Wir mussten bei der Ernte mithelfen. Wenn andere Kinder, Klassenkameraden, wenn die was anderes gemacht haben, als ich zum Schwimmen gegangen sind, dann durften wir mit auf den Erntewagen. Aber mein Gott, das gehört nun mal dazu. Und wir hatten aber auch ansonsten eine tolle Zeit. Sag mal, auf dem Land, auf dem Hof aufzuwachsen, das muss ich im Nachhinein sagen, es ist einfach toll. Das ist also die Kinder, die das so erleben können, es ist einfach herrlich, wenn man draußen Buden bauen kann und wenn man einen Bruder hat, der das alles für einen macht. Das war der Älteste von uns und der hat ja alles für uns 3 Mädels dann gemacht und das war einfach toll, wenn ich das so im Nachhinein reflektiere. Schöne Zeit.
Das ist ja der Bilderbuch große Bruder.
Ja, ist er auch. Ist er auch nach wie vor.
Sie sind die Jüngste.
Ich bin die Jüngste, ich bin das Nesthäkchen.
Psychologen sagen ja, dass die eigene Stellung in der Geschwisterreihe ziemlich wichtig ist. Würden Sie das bestätigen?
Also auf dem Hof ist es tatsächlich so, mein Bruder macht den Hof weiter. Das ist tatsächlich so, er ist der Älteste. Und ich als Jüngste, ich hatte einfach den Vorteil, dass ich 3 ältere Geschwister hatte. Ich durfte extrem viel. Also wo ich im Nachhinein sagen muss, was meine Eltern teilweise so zugelassen haben. Oh, oh, ich weiß nicht, ob ich das so machen würde.
Zum Beispiel?
Ach toll. Ach, wie früh ich weggehen durfte und so. Da wurde kaum drauf geguckt. Die Älteren waren ja dabei. Und dann, ja. Auf dem Lande war das damals noch alles recht einfach und ungefährlich auch.
Aber Sie mussten ja dann irgendwie auch mal in die Stadt kommen. Also spätestens zum Gymnasium nach Sieke.
Ja, okay, so richtig Stadt ist Sieke jetzt auch nicht. Aber da fuhr morgens ein Bus, den musste man kriegen. Und es fuhr so um 2 Uhr der letzte und einzige zurück. Also von daher, wenn mal Stunden ausfielen, dann musste man in Sieke ausharren. Aber das war alles kein Problem. Es gab ja noch mehrere Hohenmoorer Kinder, die da zur Schule gegangen sind. Und von daher war das alles okay. Aber teilweise unvorstellbar.
Was? Was war unvorstellbar?
Dass man morgens mit einem Bus hinfuhr und nachmittags immer wieder zurück und dass man da in einer Stadt da so abhing als Kind. Also man konnte da nicht wirklich was machen. Aber spannend war auch die Grundschule in Hohenmoor. Mhm. Da waren mehrere Klassen in einem Raum. Also es erinnert mich manchmal so an die Waltons-Familie. Man glaubt es kaum. Das ist tatsächlich so ein Lehrer und mehrere Klassen in einem Raum und der musste dann von einer Klasse zur anderen gehen. Es waren ja auch nicht viele Kinder, das waren teilweise 3, 5, 7, die in einer Klasse waren. Aber irgendwie war das auch toll und es hat auch funktioniert. Aber die ist dann, ich meine, so Mitte der 70er Jahre ist die Schule dann aufgelöst worden und dann ging es halt nach Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Sieke, Suling, wie auch immer.
Ah, das finde ich ja spannend, dass sie in so wie hieß das, einklassige Grundschule,
ja, ganz
ne?
Genau.
Ja. Und Sie waren schon nach Klassen sortiert und der Lehrer hat ja eine Aufgabe gestellt und genau, wenn Sie die bearbeitet haben, ist er in die nächste Klasse gegangen.
Ja, einer war immer so, sag mal, der hatte so den Hut auf in der Klasse und musste so ein bisschen aufpassen, dass das alles funktioniert und war immer ganz stolz, wenn man das selber mal machen durfte. Wenn man das heutzutage Kindern erzählt, die denken ja, wann hat die denn gelebt? Ne? Aber es ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Verrückt.
Mhm. Aber wir reden von den so 70ern etwa, ne?
Ja, Ende der 60er, ja.
Ja.
Anfang der 70er.
Können Sie sagen, da ist etwas dabei, was mich so geprägt hat, dass es meinen weiteren Lebensweg ganz wesentlich beeinflusst hat?
Ja, ich glaube, das waren immer die Menschen. Man war nie alleine. Also wenn man auf dem Bauernhof aufwächst, also auch mit den Nachbarn, mit der Familie, man hat immer Menschen um sich. Und ich fand es damals schon so spannend, wie unterschiedlich Menschen sein können. Und irgendwie hat mich das wahrscheinlich tatsächlich mein Leben geprägt, weil ich ja Personalerin durch und durch bin. Also ich habe das ganze Leben mit Menschen zu tun gehabt, mit Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsgespräche ich in meinem Leben schon geführt habe. War toll. Und da sieht man ja auch wieder, wie unterschiedlich Menschen sind und wie sich Menschen auch entwickeln im Laufe der Jahre. Wenn man zum Beispiel einen Auszubildenden einstellt und ihn nach Jahren wieder trifft. Also es ist einfach klasse, was aus Menschen wird.
Super. Aber ist das nicht auch schrecklich, wenn man nie für sich sein kann? Und jeder immer alles mitkriegt, was man macht? Also das ist doch ein gängiges Vorurteil, so, also in meiner Studentenzeit oder am Ende davon, war so ein Auslandziehen, das war schon mal sehr en vogue.
Ja,
und dann
okay.
die es machten, die zogen dann in Land-WGs jetzt, und die es nicht machten, die sagten, um Gottes Willen, soziale Kontrolle geht ja gar nicht.
Jetzt weiß ich, was Sie meinen, natürlich. Also die Nachbarn und andere, die wussten natürlich viel, viel eher über einen Bescheid als man selber. Das ist einfach so. Und manchmal ist es auch anstrengend und lästig. Und wenn die Eltern dann auch sagen, das machst du jetzt lieber nicht, ne, das geht nicht, das macht man hier nicht. Das ist schon anstrengend und das musste ich auch erst mal lernen, als ich dann in die Stadt gezogen bin, dass es auch anders geht. Also das prägt einen schon, wirklich. Und es ist auch nicht immer schön, wenn alle einen beobachten. Sie ist jetzt erst wieder so spät nach Hause gekommen oder wo ist sie denn schon wieder hingefahren oder der und der war zu Besuch oder was auch immer. Das ist wirklich Land und das ist nicht immer schön. Da haben Sie absolut recht.
Wann ist denn für Sie so der Gedanke entstanden, ich werde nicht mein ganzes Leben in Hohenmoor verbringen, ich werde irgendwie dann doch da mal weg müssen, ja, oder wollen?
Ich hatte zwischendurch tatsächlich eine Phase, da ist es eher unangenehm. Das war die Zeit, als ich in Sieke auf dem Gymnasium war und die anderen Mitschüler dann so erzählten, ja, mein Vater ist Lehrer. Ja, und was macht dein Vater? Ja, Landwirt. Und das ist so eine Phase, so, ich denke mal, das ist so die Zeit der Pubertät gewesen, wo es einem eher unangenehm ist, zu erzählen, dass man aus einem kleinen Dorf kommt, vom Hof. Ne? Aber irgendwann, so, ich denke, als dann diese Phase vorbei war und dann auch die Ausbildung startete, da habe ich das mit anderen Augen gesehen und konnte dann auch voller Stolz sagen, wie ich aufgewachsen bin. Und da kann sich manch einer gerne eine Scheibe von abschneiden. Denn wenn ich höre, wie andere aufwachsen, ne, dann ist das längst nicht so. Nicht längst nicht so schön wie das, was ich erlebt habe.
Mhm. Ne? Im Moment ist ja Landleben wieder sehr, ja, idyllisch umkränzt in den Augen von vielen. Und es gibt diese Zeitschriften, Landleben und wie sie alle heißen. Ist da irgendwas realistisch dran?
Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Wir wohnen auch ländlich, aber nah an der Stadt dran. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt wieder in Hohenmoor wohnen müsste. Also glaube ich jetzt nicht, das habe ich gehabt. Aber für mich ist es wichtig, dass ich eben auch das Landleben habe. Nebenan bei uns ist auch ein Bauernhof, aber man ist auch zu Fuß innerhalb von 10 Minuten am Bahnhof. Also ich komme aus Leuchtenburg, das grenzt an Bremen-Lesum dran. Und von daher ist es sehr, sehr schön, so diese Mischung so zu haben. Aber ich sehe das auch, wenn ich jetzt nochmal Hohenmoor wieder nehme, da gibt es so ein paar Resthöfe, dass da tatsächlich Städter hinziehen, die das Landleben genießen wollen. Die haben dann auch ihre Pferde und das ist einfach auch schick idyllisch. Wie lange die da bleiben, das weiß ich nicht, ne? Aber es ist tatsächlich ein Trend zu erkennen.
Sagt Birgit Köhler in 2 nach 1 im Nordwestradio. Weiter geht's mit Birgit Köhler. Sie war jahrelang Personalchefin bei Melitta und seit kurzem ist sie selbstständige Trainerin und Coach. Wir haben eben darüber gesprochen, wie Sie in Hohenmoor aufgewachsen sind, in Sieg zur Schule gegangen sind. Dann kam eine kaufmännische Ausbildung bei einem Bauunternehmen. Dann waren Sie im Personalbereich bei Vitakraft, bei Hapag-Lloyd. Da werden Sie aus der Perspektive der jungen Frau, der Berufsanfängerin, nehme ich mal an, das ein oder andere Mal gedacht haben, das könnte man hier aber besser machen.
Ja, das habe ich tatsächlich oft gedacht. Und ich bin auch tatsächlich in einigen Unternehmen damals gewesen, wo ich ganz oft zu hören bekommen habe, das war immer so und das bleibt so. Und das sitzt bei mir so tief drin. Also ich finde es immer ganz, ganz schrecklich, denn ich bin ein Mensch, der gerne verändert, der sich gerne für neue Themen begeistert. Und von daher war ich in den Firmen auch nicht so wirklich lange, immer nur so ein paar Jahre. Und habe dann tatsächlich gemerkt bei Melitta, wo ich ja dann extrem lange war, wo sich eigentlich immer was getan hat, wo die Welt sich immer neu drehte. Und das war einfach, einfach toll.
Als Sie bei Melitta angefangen haben, Sie wurden dann Personalleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung. Wie viele Frauen waren denn da außer Ihnen noch in der Geschäftsleitung?
Insgesamt waren wir 7 Personen, also 5 Männer, 2 Frauen. Und der Geschäftsführer hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass auch wirklich Frauen in die Führungsebene reinkommen, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt Schichtleiter, ob das in anderen Abteilungsleiterebenen waren. Natürlich ging es nach Qualifikation, logischerweise, und es gab keine Quote. Aber ich fand es einfach toll, dass er da so offen für war oder immer noch offen für ist. Es ist jetzt wieder eine neue Frau im Geschäftsleitungsgremium. Von daher ist das einfach klasse.
Kann eine Frau sich beruflich entwickeln, ohne so einen Menschen an höherer Position zu haben, der sie fördert?
Ich glaube, es ist in einigen Unternehmen noch sehr, sehr schwierig. Und ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich einen Geschäftsführer hatte, der das sehr unterstützt hat, dem meine Meinung auch immer sehr, sehr wichtig war. Und natürlich ist es wichtig, es muss funktionieren. Und dann hat man natürlich auch das gewisse Vertrauen und bekommt dann auch immer mehr Verantwortung übertragen. Und von daher, dadurch, dass das von ihm so unterstützt wurde, war das einfach toll. Und ich sehe das halt in anderen Firmen, dass da noch, ich sag's mal ganz platt, Luft nach oben ist.
Sie sind ja auch im Mentoring-Programm aktiv. Ist das mit ein Grund, warum Sie da gesagt haben, das mache ich jetzt mal mit?
Also ich habe das vor einigen Jahren, bin ich damit gestartet, weil ich es einfach toll finde, Führungsnachwuchskräfte zu unterstützen und auch einfach in andere Unternehmen reinzugucken. Und aktuell habe ich da jetzt gerade auch ein Thema, da geht es darum, dass Frauen in Führungspositionen reinwachsen sollen. Und dieses Programm unterstütze ich. Und es macht einfach Spaß, also den Frauen noch einfach mehr Selbstbewusstsein zu geben. Also die müssen sich nicht verstecken.
Müssen sie sich verstellen?
Sie sollten sich nicht verstellen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass sie authentisch bleiben.
Aber die Arbeitswelt, je weiter man nach oben kommt oder je weiter Frau nach oben kommt, ist ja immer noch männlich geprägt.
Die ist immer noch sehr männlich geprägt, aber ich denke mal, man sollte keine Rolle spielen. Also das wird auf Dauer nicht funktionieren. Entweder man schafft es dadurch, dass man so authentisch ist und es auch wirklich will und Leistung bringt, dann ist man auch erfolgreich. Aber sich zu verbiegen, nur um dort anerkannt zu werden in dieser, ich sag mal, Männerriege, also ich würde es nicht machen. Habe ich auch nie gemacht. Mhm. Also dafür bin ich viel zu bodenständig und zu authentisch.
Ja. Sie sagten eben, in der Militärzeit, es gab keine Quote. Mhm. Die Quote ist ja nun eins der großen Reizwörter.
Ja, ja, ja. Mhm.
Zwischen feministischer Kampfschwachsinn und sinnvoll oder Notlösung, wo würden Sie sich da einsortieren?
Also ich denke, dass sich dieses Thema, hoffe ich zumindest, es sei denn, es geht um Aufsichtsräte, aber ansonsten wird sich das, denke ich, im Laufe der Zeit relativieren. Denn auch auf der Ebene werden die Firmen Schwierigkeiten haben, sehr gut ausgebildete Führungskräfte zu bekommen. Und dann wird sich das mit der Frauenquote, denke ich, ganz schnell relativieren, dass Frauen da automatisch reinkommen. Ich hoffe es zumindest.
Jedenfalls in den Bereichen, wo es den Mangel gibt.
Ja. Hm. Und ich sage mal, man spricht ja vom Fach- und Führungskräftemangel.
Mhm.
Also von daher wird es diesen Mangel auch auf der Führungsebene natürlich geben.
Das finde ich jetzt echt erstaunlich, weil das beinhaltet ja im Umkehrschluss, dass es nicht mehr so viele Leute gibt, die nach oben drängeln.
Es wird generell nicht mehr so viele Personen geben. Wir haben diesen demografischen Wandel. Die Menschen werden immer älter und es kommt wenig nach. Also von daher wird es ja eine Kluft geben.
Aber immer noch ist auch eines der Hauptprobleme für Frauen, die nach oben könnten von ihren Fähigkeiten her und es vielleicht auch wollen. Und dann kommt das Kind und dann kommt vielleicht das zweite Kind. Und auf einmal stürzt der ganze schöne Plan in sich zusammen, weil die Realität mit den Vorstellungen nichts zu tun hat.
Das ist absolut richtig. Und es ist auch ein Zeichen dafür, Frauen fangen ja, wenn sie ein Kind bekommen haben, sehr, sehr schnell wieder an zu arbeiten, weil sie genau sehen, wenn sie zu lange draußen sind, dann haben sie keine Chance mehr. Und ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht. Ich sag mal, man entscheidet sich ja für ein Kind, weil man gerne eins haben möchte. Und wenn man es sofort wieder in die Krippe oder wie auch immer geben muss, ist das ja nicht unbedingt schön. Aber es geht teilweise gar nicht anders. Und ich ziehe absolut den Hut vor den Frauen, die das hinbekommen. Ich sag mal, Kinder zu erziehen und nebenbei Karriere zu machen. Und es ist schwierig, denn die Männer, Die meisten Männer, die wenigsten Männer gehen in Elternzeit. Die sind die ganze Zeit an Bord und werden fröhlich weiter befördert, wenn es dann so funktioniert. Ja, und die Frauen müssen da echt für kämpfen. Also es ist noch ein schwieriger Weg.
Ja, und doch irgendwie auch antiquiert.
Ja, ist es auch. Ist es wirklich. Denn Frauen, die wollen ja auch. Und gerade die Mischung macht es ja auch immer. Auch gerade auf der Führungsebene. Und Frauen sind an vielen Stellen auch einfach klasse. Und in einigen Punkten auch besser. Genauso wie die Männer an einigen Punkten besser sind. Und von daher, die Ergänzung ist doch an sich ideal. Das sollte man doch nutzen, da wo die einzelnen Personen am besten sind.
Ja, und an beiden Enden. Also ich denke, dass Väter auch so viel, viel mehr an Lebensqualität gewinnen würden, wenn sie sich mehr um ihre Kinder kümmern würden,
ja,
und ein bisschen weniger arbeiten, sodass beide, die Mütter und die Väter, ein bisschen weniger arbeiten und sich um ihre Familie kümmern können, und zwar gleich verteilt.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Da geht es ja auch um Beruf und Familie. Und Männer nehmen ja teilweise jetzt tatsächlich 2 Monate Elternzeit. Das wird immer mehr, aber tatsächlich länger Elternzeit zu nehmen, das wird oftmals nicht gerne in Unternehmen gesehen. Und da brauchen wir auch ein Umdenken in den Unternehmen. Das ist genau das, was Sie eben gesagt haben. Also es ist einfach auch eine tolle Zeit für Männer, mal längere Zeit zu Hause zu bleiben. Warum nicht? Und ich glaube einfach mal, dass wir da in der nächsten Zeit aber auch eine Entwicklung spüren werden.
Können Sie als Beraterin und Coach da den Unternehmen gegenüber tätig werden?
Ja, kann ich auch, denn wir haben uns bei Melitta eben auch zertifizieren lassen, Beruf und Familie und auch ausgezeichnet familienfreundlich, das ist die Bremer Auszeichnung. Und da haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern eben Dinge erarbeitet, um zu gucken, wie bekommen wir das hin, Beruf und Familie. Und das ist natürlich auch das Thema letztendlich, dass Männer auch mehr zu Hause bleiben, dass sich die Arbeitszeiten ändern. Und da wurden so wunderschöne Maßnahmen erarbeitet, die dann auch so nach und nach jetzt umgesetzt werden. Und da möchte ich natürlich auch in anderen Firmen gerne daran arbeiten, was können die tun, um eben auch familienfreundlicher zu werden. Also das ist auch absolut ein Schwerpunktthema für mich.
Was für Maßnahmen sind das, die möglich sind?
Ja, bei Melitta haben wir 3 Säulen letztendlich erarbeitet. Da ging es um Beruf und Familie. Da ging es aber auch um Beruf und Pflege. Denn man prognostiziert ja, dass wir 2020 mehr pflegebedürftige Personen haben als kleine Kinder. Und da müssen sich Firmen wirklich darauf einstellen.
Ja.
Und dann kam die 3. Säule, die wir erst gar nicht so bedacht haben. Ja, was mache ich? Ich habe keine kleinen Kinder. Ich habe Gott sei Dank keine pflegebedürftigen Personen. Was ist mit mir? Und dann haben wir eine 3. Säule aufgemacht. Das ist Work-Life-Balance, Leben in Balance. Mhm. Und dann haben wir pro Säule, haben wir gemeinsam mit Mitarbeitern aus allen Hierarchieebenen, aus allen Bereichen, Produktion, Außendienst, Innendienst, haben wir Maßnahmen erarbeitet und haben das hinterher der Geschäftsleitung vorgestellt und haben ganz, ganz viel danach auch umgesetzt. Also geht es zum Beispiel um Flexibilisierung der Arbeitszeiten, um Notfallarbeitsplätze für, dass man Kinder mit zur Arbeit nehmen kann, dass man sich an Ferienprogrammen beteiligt, dass man Unterstützung bietet, wenn man eine pflegebedürftige Person zu Hause hat, aber auch viele andere Dinge, die das Leben einfach einfacher machen und was nicht unbedingt viel Geld kostet. Ne? Aber man muss auf diese Ideen einfach kommen.
Es taucht immer wieder Melitta auf,
ja,
und Sie haben da ganz offensichtlich sehr gerne gearbeitet. Da stellt sich mir die Frage, warum sind Sie da weggegangen?
Ja, also Melitta ist wirklich ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Also es ist ein super Miteinander, eine ganz tolle Kultur, die da herrscht. Und es ist eine super, super tolle Zeit für mich dort gewesen. Aber nach 25 Jahren habe ich auch gemerkt, dass sich da natürlich auch einiges verändert. Und das, was ich da umgesetzt habe, es ist erreicht. Und für mich ist dann wirklich der Wunsch gewachsen. Ich möchte das, was ich da gemacht habe, mit Begeisterung in andere Firmen auch reinbringen. Denn ich denke, jetzt ist so der Punkt gekommen. Denn es geht da für mich nicht weiter. Denn Melitta ist ja eine Unternehmensgruppe. Und natürlich gibt es viele Themen, die auch zentral gesteuert werden, auch von Minden. Und von daher, ich denke immer, wenn man viel erreicht hat und man ist an einem guten Punkt angekommen und man geht wirklich auch im Guten, dann sollte man das auch nutzen, wenn man tolle Pläne hat.
Birgit Köhler zu Gast bei 2 nach 1 im Nordwestradio. Voraussichtlich kommen ja in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wirklich gigantische Umwälzungen in der Arbeitswelt auf uns zu. Digitalisierung, ein Stichwort. Wenn ganze Produktionsketten über mehrere Unternehmen hinweg komplett selbstständig miteinander kommunizieren, für Nachschub sorgen, Reparaturen regeln und so weiter, wo Menschen überhaupt gar nicht mehr vorkommen oder bestenfalls den computergestützten Produktionsabläufen zuarbeiten. Es gibt ja Experten, die sagen, jeder 2. Job wird wegfallen. Andere sagen, es werden sich ganz neue Jobs entwickeln. Sie haben jetzt in unserem Gespräch davon gesprochen, dass es einen Fachkräftemangel zunehmend geben wird. Wie passt das zusammen?
Also ich denke mal, dass sich die Arbeitswelt tatsächlich ändern wird. Die hat sich auch schon geändert. Also einige alte Berufszweige, die gibt es in der Form schon gar nicht mehr. Und andere, viele neue sind dazugekommen. Genau die Begriffe, die Sie eben gesagt haben. Von daher wird es immer wichtiger, dass dieser Begriff lebenslanges Lernen wirklich auch in den Unternehmen vollzogen wird. Denn ich sage immer so, der Stillstand ist der Tod. Also man muss als Mitarbeiter auch einfach an sich arbeiten. Und das ist auf der einen Seite, ich muss es wollen als Mitarbeiter, aber als Vorgesetzter auch zulassen. Ich darf natürlich auch nicht sagen, ich habe jetzt einen 50-jährigen Mitarbeiter, was soll ich in dem noch irgendetwas investieren? Natürlich, also ich muss dahin, dass ich wirklich bis zum letzten Tag, wo er in dieser Firma arbeitet, dass er sich weiterentwickelt. Ob er an neuen Maschinen angelernt wird, weil er eben dieses Manuelle, das Handwerkliche in der Form nicht mehr leisten kann. Also das ist ein Riesenthema, was wirklich auf Unternehmen zukommt. Aber wenn ich jetzt mal die Personalabteilung nehme für die Mitarbeiter, da ändert sich natürlich auch sehr, sehr viel. Wenn ich zurückblicke, früher war man so der Administrator, was man so an Aufgaben gemacht hat. Man hat Menschen eingestellt, man hat auch leider Gottes Menschen entlassen müssen, man hat die Entgeltabrechnung gemacht, Zeugnisse geschrieben, auch wenn es mal sein muss, eine Abmahnung, Urlaubsscheine und. Also wirklich dieses Verwaltende. Mhm. Ne? Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ein Personaler mehr zum Gestalter geworden ist. Und ich sage immer so, vom Verwalter zum Gestalter, denn es kommen in der Tat viele neue Herausforderungen auf die Mitarbeiter in der Personalabteilung zu. Und da müssen sich Unternehmen auch drauf einstellen. Also das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese ganzen neuen Themen mit Beruf und Familie. Wenn ich das jetzt mal nehme, die Bewerber in den letzten Jahren, die gerade die Frauen, die fragen im Vorstellungsgespräch, kann ich meine Kinder unterbringen? Was ist, wenn mein Kind krank ist? Gibt es hier Ferienprogramme? Gibt es einen Zuschuss für den Kindergarten? Solche Fragen hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben. Das hätte sich kein Bewerber getraut, nach solchen Sachen zu fragen. Und heutzutage ist es gang und gäbe. Und da brauche ich eine Antwort als Unternehmen. Denn sonst geht der Bewerber woanders hin, da wo er das letztendlich bekommt. Und deswegen, da müssen natürlich auch die Führungskräfte umdenken in den einzelnen Abteilungen.
Es gibt ja aber auch so einen Trend zu immer mehr befristete Arbeitsverträge, immer mehr Leiharbeit, immer mehr Projektaufträge.
Ja, es ist in der Tat so, Leiharbeit, was ja nicht schlecht ist, finde ich. Also es gibt tatsächlich einige Bereiche, wo man so Stoßzeiten hat und da ist es einfach auch besser, mit Leiharbeitskräften zu arbeiten. Und ich habe auch viel mit Leiharbeitnehmern zu tun gehabt. Viele machen es auch gerne, die finden es toll, auch in unterschiedlichsten Unternehmen eingesetzt zu werden. Also viele können sich das gar nicht vorstellen. Die denken, Gottes Willen, die werden von einem zum anderen geschubst. Nein, also es ist tatsächlich so, einige wollen das, die finden es toll. Also das muss man auch erstmal so akzeptieren. Das ist das Thema Leiharbeit. Wenn das zu groß wird, also es gibt ja auch teilweise Betriebsvereinbarungen, wo auch ein Prozentsatz festgelegt wird, also nur so und so viel Prozent der Belegschaft darf aus Leiharbeitnehmern bestehen, was ich letztendlich auch richtig finde. Denn mittlerweile ist es aber ja Gott sei Dank so, dass sie auch mehr Geld verdienen, dass es angepasst ist. Das war in der Vergangenheit nicht so. Und dann haben viele Firmen das natürlich auch gerne genutzt, um günstige Arbeitskräfte einzustellen. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt zielführend. Ne? Aber das ist auch natürlich auch ein Trend, wo dran gearbeitet wird und was gut erkannt ist, auch von den Gewerkschaften letztendlich, dass die Entgelte dort angepasst werden. Befristete Verträge hatten Sie noch gesagt. Mhm. Ja, oftmals ist es aber auch, dass es um Projekte geht. Dann sind es oftmals befristete Verträge. Manche Firmen machen es auch so, die stellen erstmal nur befristet ein, um zu gucken. Dann hat man eine verlängerte Probezeit, sage ich mal, um zu gucken, wie sich auch das Unternehmen entwickelt, wie man zueinander passt. Ich sage mir immer, 6 Monate Probezeit sollte reichen, um sich kennenzulernen, beidseitig. Aber wenn es tatsächlich nicht absehbar ist, wie das in dem Unternehmen, in der Abteilung, mit dem Job weitergeht, dann ist es natürlich eine gute Lösung, einen befristeten Vertrag zu haben. Aber irgendwann muss es auch gut sein und dann muss er auch fest eingestellt werden, finde ich.
Für wen, würden Sie sagen, sind die Veränderungen, die sich da abzeichnen oder auch schon im Gange sind, gravierender? Für die Unternehmen oder für die Beschäftigten?
Für beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn ich die Mitarbeiter nehme, die sehen natürlich, wie sich die Jobs ändern, dass die wirklich immer auf dem aktuellen Stand sein müssen. Also die müssen wirklich an sich arbeiten, die müssen sich qualifizieren, weiterbilden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber die Mitarbeiter, die werden zukünftig auch sehen, dass es einfacher wird, anderweitig auch einen Job zu bekommen, weil wir in Richtung Fachkräftemangel gehen. Also ich glaube, dass das passiert. Und bei den Führungskräften oder Unternehmen wird es letztendlich so sein, ja, die müssen umdenken, die müssen sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Denn wenn ich es nicht schaffe, als Arbeitgeber, als Unternehmen attraktiv zu sein, dann kann ich weder meine Mitarbeiter an das Unternehmen binden, noch bekomme ich Bewerber. Denn es gibt ja Kununu und weiß ich was für Bewertungen. Und wenn das Unternehmen schlecht bewertet wird nach außen hin, dann wird es verdammt eng. Und ich sage mir immer, die eigenen Mitarbeiter, die sollten so stolz darauf sein, in dem Unternehmen zu arbeiten, dass sie letztendlich die Botschafter sind für andere und sagen, Mensch, da musst du arbeiten, das ist ein tolles Unternehmen. Denn das sage ich nur zu den Leuten, von denen ich auch überzeugt bin, die ich auch gerne im Unternehmen hätte. Also von daher, so Mitarbeiter werben Mitarbeiter, sagt man ja mal. Also das ist, finde ich, eigentlich eine tolle Idee.
Welche der sich abzeichnenden Veränderungen sind für Sie eine Schreckensvision und welche sind eine Verbesserung und eine Hinwendung zum Guten?
Also eine Schreckensvision sehe ich überhaupt nicht. Also nee, dafür denke ich auch viel zu positiv. Es hat immer irgendwie auch was Gutes. Wenn ich jetzt nochmal so an Herausforderungen denke, dieses gesamte Thema Gesundheitsmanagement, was in Unternehmen ja auch immer wichtiger wird, da finde ich natürlich ganz, ganz schrecklich, dass die psychischen Belastungen zunehmen. Also dieser Trend ist natürlich grausam. Also ich sag mal, da muss was passieren, das darf nicht sein. Ne? Und da müssen Unternehmen auch wirklich reagieren, dass sie einen Gesundheitsmanager haben, dass die Führungskräfte geschult werden, dass es rechtzeitig erkannt wird und dass man eben auch die Arbeitszeiten im Griff hat. Also solche Dinge sind halt einfach immens wichtig. Also das ist eigentlich das eigentlich Schreckliche, was ich so sehe. Das ist wirklich dieses Krankheitsbild, was da so kommt. Ne? Ansonsten, was sich verändert, ist immer auch irgendwo was Gutes, gibt neue Chancen und diese Chance muss man angehen.
Birgit Köhler, langjährige Personalleiterin bei Melitta, seit kurzem selbstständige Trainerin und Coach, zu Gast bei 2 nach 1. Herzlichen Dank, Frau Köhler.
Sehr gerne, danke.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung auch im Internet nachhören unter www.nordwestradio.de. Hier geht's gleich mit den Nachrichten weiter. Mein Name ist Jutta Günther.